Ja, ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Endokrinologie-Vorlesung. Ich werde jetzt erst eine Stunde sozusagen Vorlesung machen und dann eben halt noch ein bisschen gerafft danach, zwischendurch vielleicht eine Pinkelpause, dürfen Sie mich nochmal, die jedenfalls Lust haben, nochmal ungefähr ja, anderthalb Stunden eben halt Seminar, wo ich dann nochmal ein bisschen auf die Themen eingehen werde, wo ich dann auch ein bisschen auf die spezielle Endokrinologie eingehe, weil natürlich die Schilddrüse natürlich nicht nur das Einzige in der Endokrinologie ist, sondern Sie haben bestimmt von Frau Hengst oder Herrn Nofer spezielle Dinge, Wachstumshormonschiene und irgendwelche anderen Dinge kennengelernt und da werde ich nochmal ein bisschen klausurrelevant auf bestimmte Dinge eingehen. Also damit, bis man so jeden Funktionstest und jedes Hormon so mit Vornamen kennt, dauert es doch eben eine gewisse Zeit. Okay, wir beginnen einfach mal, wie es hier oben steht, mit der Schilddrüsendiagnostik. Schilddrüsendiagnostik, wissen Sie, Schilddrüse, größte endokrine Drüse unterhalb des Schildknorpels, deswegen heißt die Schilddrüse halt auch Schilddrüse und ist eben halt extrem gut durchblutet, ähnlich gut wie die Niere, hat ungefähr ein Gewicht von 20 Gramm, also ungefähr wie ein Schokoriegel und ist entsprechend eben halt das Organ, wo wir uns heute mit beschäftigen werden. Wenn man sich histologisch anschaut, dann sieht man eben die Thyreozyten, die das im Koloid, vor allem das Thyroglobulin beinhaltet haben. Also die Schilddrüse besteht vor allem aus Thyroglobulin, das Globulin der Schilddrüse und an diesem Schilddrüsenprotein findet dann auch die Synthese der Schilddrüsenhormone statt. Hier sieht man auch viele Blutgefäße, wie ich eben schon sagte. Zusätzlich gibt es eben noch die C-Zellen, das sogenannte die das Calcitonin produzieren. Auf das Calcitonin kommen wir auch noch zu sprechen, was einmal wichtig ist natürlich für den Kalziumstoffwechsel, andererseits eben wichtig auch für das sogenannte C-Zellkarzinom oder medulläre Schilddrüsenkarzinom. Okay, wie funktioniert das sozusagen biochemisch? Jodid wird eben halt über einen aktiven Transport in die Thyreozyten aufgenommen. Dort wird dieses Jodid eben an das Thyroglobulin gebunden. Das Thyroglobulin ist ein Protein, also an Aminosäuren des Thyroglobulins gebunden. Und dann wird das sozusagen in das Koloid abgegeben. Da entstehen auch einige Kopplungsreaktionen. Und dann wird dann bei Bedarf, wird sozusagen durch Endozytose entsprechend das T3, T4 wieder ins Blutgefäß abgegeben. Diesen Vorgang, dieser Kopplung des Jodids an das Thyroglobulin, als auch diese Kopplungsreaktionen sozusagen im Koloid werden von der sogenannten Thyroideoperoxidase vorgenommen, TPO auch abgekürzt, spielt halt auch eine diagnostische Rolle, kommen wir noch drauf zu sprechen. Wie sieht so ein Schilddrüsenhormon aus? Heißt ja hier klinische Chemie. Da sehen Sie eben halt hier die Aminosäure Tyrosin. Diese Tyrosin-Aminosäure vom Thyroglobulin wird eben jodiert. Und da gibt es eben das T3 und das T4, was Sie alle kennen. Und eben entsprechend das T3, was sozusagen das aktive Hormon ist und das T4, was sozusagen so als Prohormon gebildet wird. Weiterhin kennt man auch das reverse T3, wo die Jodatome etwas anders eben halt an diesen aromatischen Ringen sitzen und dieses T3, reverse T3 ist so eine Art, ist also nicht aktiv und ist so eine Art Sparmechanismus, findet man halt sehr, sehr viel bei Patienten, die so Intensivpatienten, Krebspatienten im Endstadium, da findet man viel reverse T3, weil die brauchen keine katabolen Prozesse, die sind schon abgemagert, wie verrückt und dann werden einfach sozusagen die Schilddrüsenhormone in reverses T3 umgewandelt. Wie sieht das aus im Prinzip? Das meiste von den Schilddrüsenhormonen wird über den Vorgang, über das T4 produziert und dann über die sogenannte Deiodinase in T3 umgewandelt. Es gibt aber auch direkte Bildung von T3 oder eben halt auch diesen sozusagen anderen Weg über das reverse T3. Ja, das ist so, da gibt es wie bei allen Hormonen, gibt es freie Formen, es gibt gebundene Formen Und Sie sehen zum Beispiel, dass FT4 und FT3 kommen in sehr, sehr geringer Form nur frei vor. Die Prozentzahlen spielen eigentlich hier keine Rolle. Das Dumme ist immer nur, dass die freien Hormone, das ist beim Testosteron, das ist bei anderen Hormonen auch so, sind eben die aktiven Hormone. Weil die können nur an irgendwelche Rezeptoren binden und dort irgendeine Funktion ausüben. Und früher musste man immer Gesamt-T3 oder Gesamt-T4 messen, was einfach sonst nicht analytisch möglich war. Heute schafft man es eben halt auch die freien Formen zu messen, also das FT3, FT4. Und dann hat man wirklich auch die aktive Form. Auch wenn es analytisch relativ schwierig ist, weil die in so niedriger Konzentration vorkommen. Wozu sind diese Schilddrüsenhormone da? Das kennen Sie auch zum großen Teil. T3, T4 können eben halt in die Zelle hinein diffundieren, ähnlich wie auch die Sexualhormone Testosteron und Östradiol. Und dort binden sie dann an bestimmte Proteine, die dort dann an die DNA binden und bestimmte Abschnitte dann entsprechend aktivieren. Also sind sozusagen Transkriptionsverstärker, wodurch es eben dazu kommt, dass zum Beispiel die fetale Entwicklung angeschubst wird. Also wenn Sie zum Beispiel eben beim Entwicklung des zentralen Nervensystems, wenn also nicht genügend Schilddrüsenhormone gebildet werden, dann ist der Patient retardiert. Das werden wir auch eben noch sehen. Auch im Skelett bleibt er halt klein. Also ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig Schilddrüsenhormone bekommen. Also das ist etwas, wo man wirklich auch sieht, Patienten sehr klein, geistig etwas zurückgeblieben. Das ist typisch. Und das gibt es auch im gesamten Tierreich ist das auch so, wenn Sie da einen hypothyreoten Hirsch sehen, der kriegt auch zum Beispiel kein Geweih oder aus einer Kauquappe wird kein Frosch, wenn die eben halt keine Schilddrüsenhormone produzieren. Da gibt es das genauso, das ist überall das Gleiche, also wenn Sie das im Biologieunterricht mal durchgenommen haben. Wozu führen die Schilddrüsenhormone? Einmal zur Grundumsatzsteigerung, deswegen haben Leute mit erhöhten Schilddrüsenhormonen häufig so eben, es sind warm und die rennen hier rum und sind total nervös. Trotzdem muss man sich auch immer bei den Patienten, gerade die so eine Hypertyreose haben, also vermehrt Schilddrüsenhormone produzieren, die fühlen sich meistens sogar ziemlich schlapp, obwohl die alle immer so total rappelig sind, aber dann irgendwann fühlen die sich wie so ein ausgepustetes Ei am Abend und sagen, boah, ich kann nicht mehr. Also wenn sozusagen das Duracell-Häschen aufhört, sozusagen, das ist dann, so ist es auch häufig bei den Hypertyreoten, obwohl sie eben total aktiv sind, fühlen sie sich eher schlapp. Also man muss, wenn man den Patienten befragt, wirklich sich auch mal angucken, wie ist der sozusagen drauf. Kardiovaskulär, auch das ist wichtig, also immer wenn Sie irgendwas mit Herzproblematik haben, also ob Bradykardie, Tachykardie, denken Sie an Schilddrüsenhormone. Also Sie wären nicht der Erste, der eben halt jemanden, der vielleicht einen Herzschrittmacher braucht, einfach Schilddrüsenhormone messen und sehen, der braucht gar keinen Herzschrittmacher, der hat einfach nur eine Schilddrüsenfehlfunktion. Kommt oft genug hier auch vor. Also deswegen immer bei Herzproblemen an Schilddrüse denken. Gastrointestinal, auch das ist sicherlich wichtig, also wenn jemand eben halt Durchfälle hat oder eben halt Verstopfung, auch immer an Schilddrüse denken, neuromuskuläre Erkrankungen, also vor allem Zittern, also wenn Sie jemanden mit Hypertyreose haben, lassen Sie einfach mal die Finger ausstrecken und wenn der dann so einen Tatter haben, dann wissen Sie auch schon, oh, das könnte eben halt eine Hypertyreose sein. Und im Lipidstoffwechsel, vor allem bei den Unterfunktionen, haben wir immer häufig Leute mit erhöhten Triglyceriden, die dann zum Beispiel eben halt auf, wo man den in die falsche Schublade packt, Alkoholiker oder ähnliche Dinge, dabei hat er einfach eine Unterfunktion der Schilddrüse. Gut, diesen Regelkreislauf, den man auch eben halt überall lernt, warum? Weil er halt einfach auch so wichtig ist, dass entsprechend eben die Hypophyse TSH produziert, das TSH eben auf die Schilddrüse wirkt, zur Freisetzung von T3, T4, ist genügend da, gibt es eben diesen Rückkopplungsmechanismus, der eben entsprechend dazu führt, dass nicht mehr so viel TSH ausgeschüttet wird. Deswegen, das muss man sich immer halt merken, diesen Mechanismus, das heißt also immer, wenn TSH hoch ist, ist in der Regel T3, T4 niedrig und andersrum. Es gibt natürlich alle Ausnahmen, aber im Ernstfall, also wenn Sie zum Beispiel Unterfunktionen haben, T3, T4 niedrig, TSH hoch sozusagen. Damit man das sozusagen entsprechend auch immer im Kopf hat, weil man meistens TSH als erstes misst, als Screening-Parameter. Das habe ich jetzt auch in 25 Jahren Labor hier auch einigermaßen umgesetzt, dass das so ein Arzt-Screening-Parameter TSH messen, weil es so wichtig ist, weil so viele Schilddrüsenfehlfunktionen hier auch in Münster oder am Klinikum herumlaufen. Deswegen ist das so ein wirklich grundlegender Parameter, der bei jedem Patienten bekannt sein sollte. Ja, TRH-Test, wenn Sie sich sehen, TRH kann man eben halt, ist das Releasing-Hormon für die Hypophyse, um TSH freizusetzen. Das hat man früher sehr häufig gemacht, heute macht man das weniger. Die einzige wirklich sinnvolle Anwendung ist eigentlich noch die sekundäre Hypothyreose, also die Hypophysenvorderlappeninsuffizienz. Also wenn die Hypophyse nicht mehr richtig funktioniert, irgendwie insuffizient ist, dann können Sie TRH geben, dann funktioniert sie einfach nicht mehr so richtig. Wichtig ist halt einfach, dass, wie das bei allen endokrinologischen Erkrankungen ist, sind eben halt, wenn Sie so einen TRH-Test machen bei so einem Kind, dann ist die Hypophyse noch so richtig aktiv. Und wenn Sie eben halt bei so einem 70-Jährigen noch so einen TRH-Test macht, dann plätschert nur noch das TSH. Also Sie brauchen das auch immer altersabhängig, müssen sich das ein bisschen angucken. Deswegen sind auch viele endokrinologische Erkrankungen im Alter so, haben nicht so richtig knackige Symptome. Ja, es gibt eine ganze Menge, einen ganzen Sack voll Schilddrüsenerkrankungen, will ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Wichtig, eines der wichtigsten ist eben das Jodmangelstruma. Hier ein Beispiel aus einer alten Zeitung, hier 2002, Pulsschlag. Damals sah der Pulsschlag noch so ein bisschen gammelig aus. Heute ist er so Hochglanz, also die Zeitung des UKMs. Und da hat man so eine Studie gemacht mit 500 Mitarbeitern und hat gesehen, dass eben jeder sechste Teilnehmer eine vergrößerte Schilddrüse hat. Knoten wurden bei ungefähr jedem dritten festgestellt und Knoten und vergrößerte Schilddrüse hat man ungefähr bei jedem zehnten festgestellt. Also unsymptomatische Mitarbeiter. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Wenn man das jetzt so stichprobenartig anschaut, ist dieser Jodmangel immer noch genauso vorhanden. Auch wenn wir unser Speisesalz jodiert haben, reicht das in der Regel für die Jodversorgung nicht aus. Auch das, wenn Sie jetzt 2010 im Deutschen Ärzteblatt sich angucken, auch da steht, jeder zweite Niedersachse hat Jodmangel. Das ist in Nordrhein-Westfalen sicherlich nicht anders. Und auch hier die Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin hat eben auch gesagt, dass die Jodversorgung zwar ein bisschen besser geworden, aber immer noch trotzdem nicht ausreichend ist von 2012. Also es ist in den letzten Jahren nicht besser geworden. Hier so ein bisschen altertümliches Bildchen, aber da geht es darum, wie viel Jod brauchen halt die Patienten oder der normale Durchschnittsbürger. Und da sagt man so zwischen 120 und 150 Mikrogramm pro Tag. Schwangere brauchen in der Regel mehr, da sieht man so 230 bis 260 Mikrogramm. Deswegen wird auch häufig bei Schwangeren Jod substituiert, Kleinkinder eben ein bisschen weniger. Und Schilddrüsenerkrankungen, also das Eutriote, das sozusagen unauffällige Struma, also die Vergrößerung der Schilddrüse, Eutriote, Struma ist eben die häufigste endokrine Erkrankung. Hier haben wir so ein Beispiel von einer Frau aus München, die vor 4-5 Jahren operiert wurde. Das ist natürlich so ein Jodmangelstruma, sieht man natürlich relativ selten, glücklicherweise. Obwohl man immer wieder sowas findet, auch bei Tumoren, wo die Patienten dann entsprechend erst nach Jahren kommen, wo da die Würmer, die Maden rauskriechen und wo es stinkt und alles, bevor, weil der Patient eben irgendwie Angst hat, vor dem, zum Arzt zu gehen. Also auch hier, natürlich können Sie da nicht mehr mit Jod therapieren, da muss man natürlich schon entsprechend operativ sozusagen die Schilddrüse verkleinern, weil die Patientin hat natürlich schwere Atembeschwerden, schwere Schluckbeschwerden und da können Sie nicht mehr mit Jod nichts mehr anfangen. Also sehen Sie hier die rausgenommene Schilddrüse im Vergleich zur normalen Schilddrüse. Was macht der Jodmangel? Der Jodmangel führt eben halt vor allem zur Produktion von Wachstumsfaktoren, wie IGF zum Beispiel, sodass es zur Schilddrüsenzellzunahme kommt und diesen Mechanismus kann man eben durch Jodgabe entsprechend vermindern. Andererseits hat man zum Beispiel bei einem Hormonmangel, TSH ist auch ein Wachstumsstimulans, führt zum Schilddrüsenzellwachstum. Das kann man eben durch die Gabe von Thyroxin entsprechend geben, also Therapie gibt man da in der Regel und die Kombination aus Jod mit Thyroxin führt eben halt in der Regel auch zur Verkleinerung der Schilddrüse. Also als Basisdiagnostik bei jedem Patienten macht man TSH. TSH als sogenannter Screening-Test. Ist der TSH-Wert normal, können Sie alles möglich machen, ist die Schilddrüse sozusagen abgehakt. Ist die TSH erhöht oder nicht, muss man ein bisschen genauer gucken. Also normale Werte bei Eutriose, man kann auch ein bisschen Sonografie machen, gucken, ein bisschen vergrößert oder sind da Knoten drin oder ähnliche Dinge. Das kann man, macht man in der Regel auch noch. Und wenn man auffällig, wenn es auffällig ist, dass TSH eben erhöht oder nicht, macht man FT3, FT4. Wir machen das sofort im Labor, also wenn TSH verändert ist, wird sofort T3, T4 nachgemessen, nicht, dass man nochmal Blut abnehmen muss und dadurch eben halt die Diagnosezeit eben irgendwie verschleppt wird. Szintigraphie würde man noch machen und man kann auch entsprechend bei Echoarmknoten Calcitonin bestimmen. Da kann man ein bisschen, da können wir gleich im Seminar noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Steht so in den Richtlinien, halte ich für ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall Calcitonin als Marker für das C-Zellkarzinom. Was macht man beim Eutriodenstruma? Man schaut sich in der Regel, sollte man, wenn man entsprechend das behandelt, mit, erst mit Jod, bei vor allem jüngeren Leuten, oder mit T4 gibt, wenn man T4 gibt, man sollte dort immer ein niedrig normales TSH anstreben, niedrig normal deswegen, weil das TSH ein Wachstumsstimulant ist. Wenn Sie eine vergrößerte Schilddrüse haben, muss das TSH eher im niedrig normalen Bereich sein und normales FT3, FT4. Zusätzlich sollte man eben halt auch Halsumfang kontrollieren, weil natürlich eben halt durch Schilddrüsenfehlfunktion der Hals eben anschwillt. Also nicht nur Struma, das wissen wir auch bei Schwangerschaft, hier zum Beispiel auch der Hals dick, auch aufgrund von Schilddrüsenveränderungen, deswegen wurden früher immer diese engen Halsbändchen vererbt, so mit Herzchen, dann mit diesen Kopfbänder oder auch diese, wenn Sie in alten Heimatfilmen so sehen, diese schwarzen Bänder mit dem Herzchen drin, weil dann die Oma sofort wusste, wenn es nicht mehr passt, ist irgendwas im Busch, weil eben halt das sozusagen indirekter Schwangerschaftstest ist. Was man wichtig ist eben halt, dass der Patient, wenn man ihn therapiert mit Schilddrüsenhormone, dass in der letzten Studie, der Papillon-Studie, die relativ groß ist, hat man gesehen, dass 40% der Patienten unter Therapie zu niedrige TSH-Wert haben. Also, dass sie sozusagen supprimiert sind. Und das Internet, wenn Sie das mal nachgoogeln, werden Sie sehen, ist voll mit Leuten, die zu viel Schilddrüsenhormone bekommen und dann nachts nicht mehr pennen können. Richtig so, als wenn Sie so 3 Tassen Espresso getrunken haben, da stehen mit Schweißausbrüchen, teilweise Halluzis und ähnlichen Dingen, weil Sie zu viele Schilddrüsenhormone bekommen haben. Also deswegen immer TSH als Überprüfungsmarker zu schauen, ist das wirklich im niedrig-normalen Bereich. Wenn jetzt so ein Struma lange besteht, das weiß man halt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich sozusagen so autonome Bereiche in der Schilddrüse entwickeln. Also je länger so ein Jodmangel besteht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie autonome Bereiche haben. Das heißt also Bereiche, die nicht mehr diesem Rückkopplungsmechanismus unterliegen. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel dann mit mal Jod bekommen, produzieren Sie wie bekloppt Schilddrüsenhormone. Da gibt es auch so ein schönes Beispiel aus der Bochumer Kantine, also Mensa, wo dann die Studenten sind dann halt, weil die Mensa so schlecht war, zu so einem kleinen Taiwanesen da an der Ecke gegangen und die hatten und das Essen war unheimlich jodhaltig, so Haifischflossensuppe und viel Meeresfrüchte und ähnliche Dinge und da konnten sie alle sehen, dass ganz, ganz viele Patienten, sage ich, Studenten, eben halt so hypertriote Zeichen hatten, weil sie mit auf einmal viel Jodid bekamen und dann eben halt nachts nicht mehr schlafen konnten. Hat einer mal so eine Doktorarbeit geschrieben, ist ganz nett auch geschrieben, weil mit mal viel Jod kam und dann diese Hypertriosen ausgelöst wurden. Also eine jodinduzierte Hypertriose, weil autonome Bereiche auch bei allen von ihnen schon bestehen. Kommt immer darauf an, wie groß sie sind, ob sie klinisch relevant werden. Und je älter sie werden, so wie wenn sie erstmal so mein Alter erreicht haben, dann werden sie sehen, dass meine autonomen Bereiche eben noch deutlich größer sind als ihre. Gut, kommen wir zur Hypertriose. Wie ich sagte, eben autonomes Adenom, also diese autonomen Bereiche sind absolut das häufigste. Dann kommt der Morbus Basedow, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, und eben eine hypertriote Phase, eine Thyroiditis. Also wenn Sie eine entzündliche Schilddrüsenerkrankung haben, dann häufig druckschmerzhaft, so die Patienten sind total rappelig, also die sagen dann immer so, ah, ich habe irgendwie so Halsschmerzen, Aber irgendwie sind es nicht so richtig Halsschmerzen und ich bin total nervös, Schweiß und kann überhaupt nicht pennen, dann müssen Sie mal an Thyroiditis denken. Dann kommen sozusagen die seltenen Formen, einmal die Karzinome, die in der Regel euteriot sind. Es gibt aber auch, wie es in der Medizin alles gibt, gibt auch Hypertriote, denn das Hypophysenvorderlappenadenom, auch etwas, was seltenes ist, aber was immer gerne auch in Klausuren und so vorkommt. Also wenn eben halt der Hypophysenvorderlappen eben zu viel TSH produziert, exogene Zufuhr von Thyroxin, das findet man immer mehr, weil in ganz vielen so Nahrungsergänzungsmittel, Schlankheitsmittel sind Schilddrüsenhormone drin, T4, sehe ich immer wieder und die Leute wollen dann halt damit abnehmen oder wollen sich eben gut fühlen, wenn sie dieses Zeug nehmen. Und also wenn ich so einkaufen gehe, was weiß ich, bei Nanunana in Holland, da ist es immer, kann man schon so sehen, so einige, wo im Anabolika drin sind, einige, wo Schilddrüsenhormone drin sind oder auch irgendwelche komischen Salben, irgendwelche chinesischen Heilsalben, wo man den schönen Cortison nachweisen kann. Weil irgendwas muss ja auch drin sein, was irgendwie hilft. Und das werden Sie sehen, dass das ganz relativ häufig ist. Also exogene Zufuhr von Thyroxin kommt immer wieder vor. Werden Sie sehen, wenn der Patient so ganz hohe T4-Werte hat und irgendwie total ruhig vor Ihnen so spricht sozusagen, weil er irgendwie Sportreporter ist und will gerne eben halt immer das Fußballspiel besonders aggressiv sozusagen moderieren. Das haben auch schon einige Fußballreporter, haben sich da geoutet, nehmen die dann zum Beispiel Thyroxin. Gut, dann kann es natürlich paraneoplastisch, kann das also Hormone produzieren im entsprechenden TSH oder andere Dinge. Schilddrüsenhormonresistenz, das bezeichnet den Vorgang, wenn die Rezeptoren oben auf der Hypophyse nicht mehr funktionieren. Das heißt also, diese Rückkopplung nicht mehr funktioniert und dann immer mehr TSH produziert wird. TSH-Rezeptormutationen, das sind vor allem auch beim autonomen Adenom, findet man solche Rezeptormutationen. Und Trophoblastenerkrankung. Also wenn Sie ein hohes Beta-HCG haben, genauso wie bei der Schwangerschaft. Beta-HCG hat eine Kette, die gleich ist wie das TSH. Deswegen wirkt es ähnlich, so wie Sie das kennen, so auch bei Glukokortikoide haben auch Mineralokortikoide-Eigenschaften. So ist es eben halt auch Beta-HCG mit TSH. Okay, hier jetzt beim Morbus-Basedow haben wir eben den Fall, dass wir Antikörper haben, die sogenannten TSH-Rezeptor-Antikörper oder auch TRAX, die eben an den Rezeptor für TSH binden und eben die Schilddrüse stimulieren, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Also sie blocken die nicht, sondern sie stimulieren die Schilddrüse zur Produktion von Schilddrüsenhormonen. Deswegen die Leute, die dann entsprechend so einen Morbus-Basedow haben, typisch eben dieser Exophthalmus, also die herausstehenden Glubschis, das ist so typisch. Struma findet man auch bei der Hypertriose, Tachykardie, verstärkter Herzschlag, Gewichtsverlust, Tremor ist auch etwas, was eben typische Hypertriose-Zeichen sind. Was findet man sonst noch? Warme, feuchte Haut, also die Leute fühlen sich immer so ein bisschen schwitzig an. Erhöhte Stuhlfrequenz, also Durchfall, Osteoporose, Myxödeme, also da, bestimmte Glykoproteine, die sich dort einlagern als Ödem, aber die nicht so prall elastisch sind, sondern wo sie dann so einen Schlüsselabdruck machen können, also auf diesem Ödem. Und Akropathie, also wenn diese Froschfinger haben, auch das kann eben auf Hypertriose hinweisen. Man findet deswegen im Labor, misst man eben diese TSH-Rezeptorantikörper. Und bei Morbus Basedow findet man ja größer 98%, also die Studien gehen so von 98% bis 100%, also wirklich ein pathognomischer Marker, der eben den Morbus Basedow nachweist. Ja, was gibt es noch? Wenn eine Sache bei erniedrigtem TSH reicht alleinige FT4-Bestimmung nicht aus, weil es so isolierte FT3-Hypertriosen gibt, auch das ist so etwas, was man so einfach wissen muss. Deswegen messen wir auch immer, wenn TSH entsprechend verändert ist, beides, immer T3, T4, weil beides auch hoch oder niedrig sein kann, FT3, FT4. Auch das ist etwas, was damit nichts übersehen wird. Dann gibt es auch so eine Konstellation, die relativ selten ist, bei extremem Jodmangel, also wenn so Leute so aus Afrika bekommen zum Beispiel, da kann es schon mal sein, dass das TSH normal ist und das FT3 erhöht ist. Das ist, ich sage, etwas eher so Akademisches, wo eben der Körper einfach mehr FT3 bildet, weil da weniger Jodatome drin sind und so das entsprechend ausgleicht. Dann gibt es eben die zentrale Hypothyreose, das Hypophysenvorderlappenadenom, was ich eben schon gesagt habe. Da ist es eben so, dass beide gleichgerichtet sind, TSH erhöht und T3, T4 erhöht. Also das Adenom, alles in die gleiche Richtung TSH, dass die Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, alles beides T3, T4, TSH erniedrigt. Gut, weil das TSH so eine extrem wichtige Screening-Funktion hat, sollte man auch wissen, dass das TSH eben halt doch relativ viele Einflussgrößen hat. Das heißt also, wenn Sie mal bei sich TSH messen und das erhöht oder erniedrigt und Sie haben eigentlich keine Symptome, messen Sie es einfach normal. Das ist sowieso immer bei jedem Laborbefund sinnvoll. Auch wenn, ich sage in den Büchern manchmal steht, das Labor hat immer recht, immer einfach normal messen, um zu schauen, ob es auch bestimmte Einflussfaktoren gibt. Und man weiß zum Beispiel, dass Schlafentzug eben halt zu einer Erhöhung vom TSH führt. Also ich hatte dort zum Beispiel zwei Medizinstudentinnen, die mal zwei Nächte durchgemacht haben und die haben ungefähr das Doppelte dann an dem TSH gehabt. Oder eben halt, dass sie zum Beispiel auch das TSH herunterhungern können. Also durch Fasten, richtige Fasten, finden sie schon, dass TSH heruntergeht. Also das sind solche Dinge, die man durchaus findet, Fasten, Schlafentzug oder andere Sachen, die sozusagen auch die den TSH-Wert verändern können. Also relativ viele Einflussgrößen. Dann gibt es so eine Erkrankung, die nennt sich latente oder subklinische Hyperthyreose, wo dann nur das TSH verändert ist und T3, T4 normal ist. Da hat man früher ist noch gar nicht so lange her, vor 6, 7, 8 Jahren hat man immer gesagt, ah, das ist so ein Laborartefakt. Labor misst da irgendwie Quatsch. Deswegen heißt das Ding auch subklinisch oder latent. Wenn man sich die Studien aber anschaut, sieht man, dass diese Patienten mit so einer latenten, also TSH-erniedrigten, also auch bei einer Doppelbestimmung wirklich auch TSH-erniedrigt ist, T3, T4 normal ist, doch vermehrt zum Beispiel an Angst, Nervosität, Schwitzen, Tremor und so weiter leiden, dass auch in Studien, die über längere Zeiten gemacht wurden, auch das Risiko für Demenz und Alzheimer ansteigte oder auch Häufigkeit von Vorflimmern, das sind zum Beispiel relativ neuere Studien, auch Erektionsstörungen können eben halt bei so einer latenten Hypothyreose auftreten. Also, wenn so eine Hypothyreose, auch eine latente Hypothyreose vorliegt, dann ist natürlich eine Kontraindikation für jodhaltige Medikamente, Amiodaron zum Beispiel, oder eben halt Kontrastmittel, weil die auch viel Jod enthalten, weil sie dann sozusagen aus einer latenten Hypothyreose eine manifeste Hypothyreose häufig machen. Und dann entsprechend der Patient eben richtig Herzklopfen kriegt, meistens eben halt eine Herzsymptomatik. Wenn man bei Hypothyreose, nimmt man in der Regel immer FT3 und FT4 zur Therapiekontrolle bei Hypothyreosen, sonst immer TSH als Zielwert. Hier sieht man zum Beispiel auch eine Studie von 2009, da ging es auch um latente Hypothyreosen. Da sieht man, dass zum Beispiel eben Überfunktion der Schilddrüse im Alter verkürzt Lebensdauer deutlich. Da hat man Männer ab dem 60. Lebensjahr untersucht und hat gesehen, dass eben die Sterblichkeit um 41% erhöht ist bei latenten Hypothyreosen. Sie werden das heute auch noch finden, wenn Sie hier mit Endokrinologen reden, so latent heißt immer so, naja, machen wir irgendwie gar nichts, haben Sie doch alle irgendwie, wenn ich so bei manchen, so Frau Hengst, so mit drüber diskutiere, ja, so jeden da behandeln. Es ist etwas, was man sicherlich einfach im Auge behalten muss und gerade Patienten, die so latente Formen haben, das sehe ich auch immer wieder, auch bei den Studenten, das ist so wie langsam schlechter sehen können. Irgendwann merkt man das gar nicht mehr so, dass man so richtig nicht mehr so aus dem Bett kommt, man wird immer so ein bisschen dicker und sieht dann einfach, dass dann auf einmal eine Hypothyreose auftritt und man verpasst da teilweise eben halt frühzeitig die Gabe von Schilddrüsenhormonen, die wirklich immer ein Segen für die Patienten ist. Die das hier vielleicht schon mal Schilddrüsenhormone bekommen haben, werden das sehen. Auch zum Beispiel Hypothyreose erhöht Schlaganfallrisiko, auch hier bei latenten Hypothyreosen 2010 nachgewiesen. Kommen wir zu den Hypothyreosen. Eigentlich braucht man da nur eine zu wissen, das ist nämlich die Autoimmunthyreoiditis, die Hashimoto-Thyreoiditis, weil die richtig häufig ist. Alles andere ist eher so exotisch oder selten. Vielleicht noch die entzündlichen Schilddrüsenerkrankungen, die dann häufiger noch vorkommen. Aber so Hypothalamus-Läsion, sekundäre Hypothyreose, das ist Hypophysen-Vorderlappeninsuffizienz, ist eher seltener. Angeborene, neugeborene Hypothyreose, auch die sollte man immer im Kopf haben. Hier zum Beispiel ein Beispiel einer Krankenschwester, die hier zum Beispiel Krankenschwester, 26 Jahre alt, müde, adynamisch, schnelle Erschöpfung, trockene Haut, depressiv, friert, Gewichtszunahme, raue Stimme, Zyklusunregelmäßigkeiten. Diese Krankenschwester konnte dann auch hier nicht mehr den Beruf ausüben, wurde dann untersucht mit Bradykardie, Hypotonie, Anämie, Lipide erhöht, TSH ist erhöht, T3, T4 ist niedrig. Bekam dann Schilddrüsenhormone, konnte wieder arbeiten, auch der ganze Visus sozusagen ist völlig anders, also Sie brauchen keine Schönheitsoperation, wenn Sie die Leute richtig einstellen. Da sehen Sie einfach auch, ich will jetzt ja ein bisschen überspitzt sagen, wie die Patienten davon profitieren einfach. Auch so ganz so einfache sozusagen so, wo, und das ist häufig, immer eine häufige Problematik eben nicht erkannte Hypothyreosen. Das gleiche gilt fürs Alter. Gerade viele Symptome, die man so dem Alter zuschreibt, so Kälteempfindlichkeit, Taubheit, so der ältere Herr, der so ein bisschen taub ist, der immer ein bisschen schwindelig ist, kaum Haare hat, Gewichtsanstieg, ein bisschen dick, Kälteempfindlichkeit, die laufen im Sommer noch mit dem Mantel rum, sozusagen. Das findet man bei älteren Menschen, wenn sie genau gucken, ziemlich häufig. Auch so Verstopfung, das werden Sie sehen, dass ganz viele Patienten Ihnen morgens genau ihren Stuhlgang charakterisieren, obwohl sie noch gar nicht gefrühstückt haben, wenn Sie ihnen genau so sagen, wie problematisch das ihre Verstopfung da ist. Deswegen also auch immer daran denken, Hypo- und auch Hyperthyreosen sind im Alter oligosymptomatisch und sollten auch dort, gerade im Alter, auch der TSH-Wert eben nachverfolgt werden. Hier als Beispiel der Jodmangel als häufigste Ursache für geistige Retardierung. Wenn die Mutter ein Jodmangelstruma hat, kommt das Kind auch mit dem Jodmangelstruma auf die Welt, also mit einem dicken Hals, wie man hier sozusagen sieht. Deswegen wird eben halt auch die Schilddrüsenfunktion in der Regel am ersten bis dritten Lebenstag, man sagt eigentlich dritten Lebenstag, sollte das untersucht werden aus dem Fersenblut. Nur leider sind viele Frauen gar nicht mehr 3 Tage lang im Krankenhaus, sodass man das auch durchaus im ersten oder zweiten Lebenstag machen müsste und auch machen sollte. Gerade bei den Kindern, die so klassisch Hypothyreosezeichen haben, also die Kinder, die man sich immer wünscht, die nicht schreien, die immer schlafen, die nicht trinken wollen, sozusagen, wo man richtig durchschlafen soll, da denken sie an Hypothyreose. Und da gibt es so einen schönen Satz aus dem Herold, der auch so ein bisschen plakativ ist, aber durch Studien gut abgesegnet ist: 3 Wochen zu spät eine Hypothyreose erkannt, kann der Patient kein Abitur mehr machen, weil die Hirnschäden irreversibel ist. Deswegen ist es so wichtig, da bei Kindern daran zu denken. Sie sehen zum Beispiel hier ein 3-jähriges Kind, gesund, und ein Kind mit Hypothyreose, beziehungsweise hier ein 10-jähriges unbehandeltes Kind. Und das Doofe ist, man denkt immer so, das ist auch alles nur akademisch, das gibt es nicht, aber man sieht auch immer wieder, auch hier im Klinikum, dass solche Kinder hier als 5-6-jähriges Kind hier überwiesen werden und der Hausarzt und auch andere Ärzte keine Hypothyreose diagnostiziert haben. Also kann ich aus eigenen Beispielen sehen, dass einfach vergessen wurde, dort auf Schilddrüse zu achten. Und das Kind sah dann so aus und kommt um die Ecke und sogar die Krankenschwester erkennt es schon. Und Ärzte aus Münster, mehrere, haben es nicht erkannt. Und das ist schon etwas, wo man auch wenig dran denken sollte, dass es immer noch sehr häufige Erkrankung ist unter Funktion der Schilddrüse. Was kann man bei den Schilddrüsenerkrankungen bei den entzündlichen Schilddrüsenerkrankungen kann man Schilddrüsenantikörper messen. Da sieht man eben halt, dass sie mit dem Alter zunehmen. Besonders zu Frauen über 40, 50 Jahren wird man viele Schilddrüsenantikörper finden. Und welche Antikörper findet man? Vor allem die TPO-Antikörper, also Anti-TPO, Thyroperoxidase, was wir kennengelernt haben. Und Sie sehen hier ungefähr 90%, 95% haben diese TPO-Antikörper. Also Anti-TPO, dran denken, Hashimoto-Thyroiditis. Gut. Was wir auch gesehen haben, latente subklinische Hypothyreose, was wir eben bei der Hyperthyreose auch hatten. Sie sehen, 6,1% in Nordrhein-Westfalen haben eine latente oder manifeste Hypothyreose. 6,1%, das ist schon was. Und wenn Sie sehen, ältere Frauen bis zu 26% in Nordrhein-Westfalen. Also wenn Sie da so eine 40-, 50-jährige Frau haben, immer auch an TSH denken. Ganz wichtig, weil es so häufig ist. Also da suchen Sie mal Erkrankungen, die so häufig sind in dem Alter. Also, wenn TSH erhöht ist und T3, T4 normal ist, spricht man eben von einer latenten Hypothyreose. Da gibt es eben auch klare Definitionen, die auch schon vor 7, 8 Jahren im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurden, eben halt bei bestimmten TSH-Werten über 10, bei Kinderwunsch oder ähnlichen Dingen, sollte auf jeden Fall auch die latente Hypothyreose behandelt werden. So steht es in den Richtlinien. Das macht hier viele Ärzte, machen das anders. Ich will Ihnen aber wenigstens das erzählen, was in den Richtlinien drin steht. Da gibt es ja andere, die dann sagen, habe ich noch nie gemacht, mache ich aber jetzt auch nicht. Also deswegen, gut, so steht es auch im Deutschen Ärzteblatt. Wichtig ist halt, wenn man Schilddrüsenhormone gibt, man hat immer eine gewisse, es dauert, bis das TSH, bis dieser Regelkreislauf sich eingependelt hat. Also man braucht ungefähr 8 Wochen, bis man wirklich sozusagen einen vernünftigen TSH-Wert hat. Deswegen wird nämlich ganz häufig T3, T4 nachgeschossen, immer mehr gegeben und dann ist irgendwann das TSH supprimiert. Das sieht man sehr häufig. Auch bei der Schwangerschaftshypothyreose, man sieht, dass Patienten eben entsprechend einen höheren Bedarf an Schilddrüsenhormone in der Schwangerschaft haben, auch um Jod, steigt ungefähr um 50%. Und da hat man eben halt sich angeschaut, dass Patienten eben TSH-Zielbereiche haben sollten, Schwangere von 0,3 bis 2,5 Mikrojonits pro Milliliter sozusagen. Und sonst werden sie eben entsprechend mit Schilddrüsenhormonen behandelt. Kommen wir noch kurz zu den Schilddrüsenkarzinomen. Es gibt eben einen ganzen Sack voll verschiedenen Karzinomen, die wir zum Teil diagnostizieren können, was die häufig eben sozusagen so zufällig entdeckt werden. Sehen Sie hier zum Beispiel einen Mann, der dann irgendwie beim Rasieren mit mal merkt, er hat da irgendwie einen Knubbel. Das ist sowas, was ganz häufig ist, weil ich hatte Ihnen schon gesagt, Karzinome sind meistens euteriot. Und was macht das Labor? Das Labor, wenn der Verdacht besteht, dass eben halt dort ein Schilddrüsenkarzinom vorliegt, dann wird immer Totalthyroidektomie gemacht, also Schilddrüse vollständig raus. Und wenn die Schilddrüse vollständig entfernt wird, dann darf kein Thyroglobulin mehr nachweisbar sein, weil Thyroglobulin eben nur in der Schilddrüse vorkommt. Und das heißt also bei totaler Thyroidektomie, dass Thyroglobulin unterhalb der Nachweisgrenze, sollte Patienten da sein, die noch da Werte darüber haben, dann könnte eben noch irgendwo Restgewebe vorhanden sein, dass der Chirurg nicht alles weggeschnitten hat, obwohl die meistens immer ziemlich weit rum schneiden. Oder eben halt auch schon Metastasen sich gebildet haben, die eben auch Thyroglobulin produzieren. Also TG, ein wichtiger Verlaufsparameter bei differenzierten Schilddrüsenkarzinomen nach eben Thyroektomie. Wirklich wichtig in der Nuklearmedizin, also wenn wir das für die Nuklearmediziner messen, das ist so richtig so ein goldenes Kalb, die gucken da unheimlich genau drauf, ob das TG eben leicht ansteigt und so, weil die das sozusagen als Verlaufskontrolle nutzen. Also Wiederanstieg des TG-Spiegels nach Radikaloperation eines differenzierten Schilddrüsenkarzinoms spricht für Tumorrezidiv bzw. Metastasen. Was kann man zusätzlich noch machen? Man kann einen sogenannten Pentagastrin machen oder Omeprazol oder andere Stimulationen für das C-Zellkarzinom. Und wenn man so eine überschießende Reaktion hat, also dass Verstärkkalzitonin produziert wird, spricht das für meduläres Schilddrüsenkarzinom. Diese medullären Schilddrüsenkarzinome sind relativ selten, sehen Sie ungefähr 5% aller Schilddrüsenkarzinome. Und die medullären Schilddrüsenkarzinome spalten sich dann auch wieder in verschiedene Karzinome dort auf. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, das MEN2, werden Sie sehen, dass Sie einmal, das sind die Leute, die mehrere Tumore bilden können, und da haben wir eben halt auch ein C-Zell-Karzinom neben Schilddrüsenkarzinom und Pheochromozytom. Und man kann dort eben halt eine genetische Analytik machen, des sogenannten RET-Gens, RET-Onkogens, Chromosom 10. Und wenn diese Patienten eben halt bestimmte Mutationen auf diesem RET-Onkogen haben, wird prophylaktisch die Schilddrüse im Vorschulalter entfernt und eben die Schilddrüsenhormone substituiert. Also um das jetzt so ein bisschen nochmal so zusammenzufassen, wie der Verlauf ist. Wichtig ist sowieso immer Anamnese und Klinik, da kann man die meisten Erkrankungen schon mit finden. Dann macht man in der Regel noch TSH und die Sonographie, schaut sich an, ist das TSH normal, dann kann man sozusagen abhaken, und Sonographie auch normal, kann man abhaken. Wenn das FT3, FT4, also wenn das TSH pathologisch ist, misst man FT3, FT4, dann schaut man sich an, eben ob latent oder eben manifeste Hyperthyreose. Und dann kann man eben halt zur Differentialdiagnose die Antikörper benutzen, TRAC-Antikörper bei der Hyperthyreose, TPO-Antikörper bei der Unterfunktion. Und wenn Sie dann eben halt bei der Sonographie irgendwelche Knoten haben, echoarme Knoten, dann wird in der Regel eine Scintigraphie gemacht, und die echoarmen, kalten Knoten werden dann biopsiert, zytologisch biopsiert, und dann kann man eben entsprechend Thyroglobulin oder Calcitonin als Tumormarker nutzen. Was man denn halt macht in der Scintigraphie, entsprechend gibt man Technetium und schaut sich an, eben halt, ob es zum Beispiel solche kalten Knoten gibt. Und kalter Knoten, sonografisch echoarm, ist dann ein Karzinom, also ein Karzinomverdacht. Und dann macht man eben so eine Feinnadelpunktion. Also, wenn man jetzt das zusammenfasst, wann machen Sie jetzt sozusagen, denken Sie immer an Schilddrüse, wann macht man TSH, misst man im Labor? Einmal ganz wichtig beim Neugeborenen-Screening. Also innerhalb der ersten Tage sollte man gerade bei klinisch auffälligen Patienten, also ich sage so Kinder, die so ein bisschen schlapp sind, die nicht schreien, die nichts trinken wollen, an TSH denken. Bei Arrhythmien, also jeder Art von kardiologischen Problemen, immer auch an Schilddrüsenhormone denken. Also ob Bradykardie oder Tachykardie, Schittegall, immer auch an Schilddrüsenhormone denken. Wie kann man, die Schilddrüsenerkrankung kann man alle sehr, sehr schön einfach behandeln. Bei den kardiologischen Dingen, wenn Sie so einen Herzschrittmacher bekommen oder ähnliche Dinge, ist schon ein etwas größerer Eingriff. Psychiatrische Erkrankung. Auch da immer dran denken, wenn Sie sozusagen jemand sind, der eine Hypothyreose hat und Sie kommen morgens schon gar nicht aus dem Bett, werden dicker, also besonders bei den Frauen, dann geht auch schnell, dass die Leute sozusagen depressiv werden. Antriebsschwach, depressiv. Und hatte letztes Jahr zum Beispiel auch eine Studentin, die ungefähr so 120 Kilo wog und dann auch noch von dem Arzt gesagt bekommen, ja, ess nicht so viel. Und es war einfach eine ganz knackig manifeste Hypothyreose, die ist behandelt worden und ist jetzt so schlank und rank, wie man sich das vorstellt. Und das ist etwas, und die ist total glücklich. Also glauben Sie gar nicht, was sie da, wenn die morgens ins Spiegel guckt, dann hat die immer ein Grinsen im Gesicht. Und das ist etwas, was, ja, wenn sie vorher 120 Kilo und alle sagen nur, es ist nicht so viel und so, dann ist das natürlich irgendwie, ja, kontraproduktiv. Infertilität und Schwangerschaft. Also wir haben ja auch hier Kindersprechstunde und auch da sieht man immer wieder bei den Frauen, bei Männern auch, aber bei Frauen vor allem Hypothyreose, dann eben auch unerfüllten Kinderwunsch über mehrere Jahre, und wenn dann die Schilddrüse richtig eingestellt ist, werden die alle wieder, alle nicht, aber einige eben knackig wieder schwanger. Also das ist auch etwas, wo man dran denken sollte. Lipidstoffwechselstörung, auch da immer dran denken, kann auch Schilddrüsenfehlfunktion sein. Klinik natürlich bei jeder Zeichen einer Hypo- und Hyperthyreose kennzeichnen. Also die, die wir eben schon so ein bisschen besprochen haben, auch da immer an Schilddrüse denken. Und vor Kontrastmittelgabe und Medikamente, die iodhaltig sind. Immer daran denken, wir haben hier viele, viele Leute mit autonomen Adenomen, wenn sie da eben halt Kontrastmittel geben und eben halt oder eben iodhaltige Medikamente, messen sie vorher das TSH. Ich muss auch immer wieder böse die Leute anrufen, die Ärzte und sagen, wieder vergessen, passiert hier leider auch, aber die meisten machen es glücklicherweise. Gut, ja, vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, sind wir eigentlich ziemlich genau, ja, vorschlagen, machen vielleicht gerade eine Trinkpause oder Pipi-Pause und dann machen wir das Seminar dann gleich im Anschluss. Okay? Gut. Wir müssen das Seminar ein bisschen kürzen. Ich hoffe, Sie sind nicht ganz traurig, weil hier gleich der Chor probt und irgendwie gleich hier so ein Flügel reingeschoben wird. Also wir werden das ein bisschen kürzer machen, aber auf jeden Fall klausurrelevant.